Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen zu Sein und Streit. Noch ist es nicht so weit, aber eigentlich ist es schon beschlossene Sache. Die Berliner Mohrenstraße soll umbenannt werden und zwar nach Anton Wilhelm Amo. Und vielleicht wissen dann bald ein paar mehr Leute zumindest ein bisschen Bescheid über diesen außergewöhnlichen Mann. Anton Wilhelm Amo, den ersten afrodeutschen Philosophen, Anfang des 18. Jahrhunderts im heutigen Ghana geboren, von Sklavenhändlern als Kind verschleppt nach Preußen. Da hat er dann eine unvorhergesehene Karriere als Philosoph an den Universitäten von Halle und Wittenberg unter anderem gemacht. Alles Weitere wird uns jetzt Ottmar Ette verraten. Er ist Literaturwissenschaftler an der Uni Potsdam und Schriftsteller und er hat bereits zwei Bücher über diesen Anton Wilhelm Amo geschrieben. Ein Sachbuch und aktuell auch einen Roman. Herr Ette, fangen wir mal an mit dem Namen Anton Wilhelm Amo. Ganz klar, dass das bei diesen beiden Vornamen nicht der eigentliche Geburtsname eines Jungen aus Westafrika sein kann. Was sagt dieser Name über ihn aus? Was lässt sich daraus über ihn erfahren?
Ja, eigentlich kann man die gesamte Geschichte von Anton Wilhelm Amo schon an seinem Namen ablesen. Dieser Name ist zunächst mal zusammengesetzt aus den beiden Vornamen, die ihn von den Herzögen, die ihn als Sklaven besaßen, gegeben wurde. Diese beiden Namen ergänzen den Familiennamen Amo. Das ist ein Zema-Name, das ist ein afrikanischer Name, also aus dem heutigen Ghana, im Bereich des heutigen Ghana, vorkommend, herkommend. Und Amo hat genau wie Terenz, das ist sein Vorbild, seinem Namen noch Arthur hinzugefügt, also der Afrikaner.
Das ist so eine altertümliche Bezeichnung für aus Afrika stammend.
Ja, genau. Ne? Anton Wilhelm Amo hat immer sich des Lateinischen bedient, ganz einfach, weil das die internationale Sprache war, die internationale Gelehrtensprache auch. Und das Deutsche war in der Hinsicht eigentlich nur eine Regionalsprache, nicht so entscheidend. Dieses Ziel, mit seinem Namen aber auch schon zugleich die entsprechende Marke zu setzen, die ist ihm schon sehr gelungen, weil wenn man sich anschaut, also die Bezüge auch zur Karibik, die Bezüge etwa zum Spanischen, zu Kuba, da bedeutet Amo ein Herr. Und die Dialektik von Sklave und Knecht, die ist natürlich dann schon in diesem Namen selbst mit beschlossen. Und natürlich ist auch die, das ist keine Frage, die Bedeutung des Liebens, also ich liebe, ganz klar in diesen Namen eingeflossen. Das heißt, es gibt einen afrikanischen Ursprung und es gibt zusätzliche Deutungsmöglichkeiten, die Amo ganz ohne Zweifel bewusst waren. Er war sehr vielsprachig und er hat mit den Sprachen gespielt.
Sie haben gerade gesagt, er war der Sklave dieser Herzöge von Braunschweig, Wolfenbüttel. Jetzt gab es ja damals offiziell in den deutschen Ländern keine Sklaverei. Wie kann das dann gemeint sein?
Ja, er ist ein Sklave ohne Sklaverei. Das ist eigentlich eine Rechtssituation, die ungeklärt ist. Man bezeichnet das heute als Eigentumssklaverei. Das heißt, der Sklave ist Eigentum eines Herrschers, einer Persönlichkeit, etwa auch an verschiedenen Fürstenhöfen, etwa in Deutschland, kann man davon ausgehen, dass 680 nachgewiesene schwarze Diener, die im Grunde Eigentumssklaven waren, an deutschen Fürstenhöfen gedient haben. Das ist auf der einen Seite eine erhebliche Zahl, auf der anderen Seite ist sie im Verhältnis zur massiven Sklaverei, zum Dreieckshandel, zur Verbringung, zur Deportation von Millionen von Sklaven über den Atlantik, über den Black Atlantic sozusagen, eine relativ geringe Zahl. Aber man sieht, dass Amo keine Ausnahme Figur ist, sondern er ordnet sich ein in diese Sklaverei. Sklaverei ohne rechtliche Grundlage gibt es in der Menschheitsgeschichte schon sehr lange und es gibt sie auch in unserer Gesellschaft heute. Es gibt nur kein Sklavenrecht mehr, aber es gibt sehr wohl Sklaverei in unserer Gesellschaft.
Das ist ja ganz interessant zu wissen, auch gerade nochmal für unsere heutigen Debatten über Kolonialismus und Dekolonisierung, wo man gerne sagt, naja, wir in Deutschland hatten damit ja quasi gar nichts zu tun. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich lese bei Ihnen mit großem Interesse, dass es sogar in Brandenburg so ein Äquivalent zu dieser berühmten Westindischen Kompanie gegeben haben muss, ne? Die brandenburgisch-afrikanisch-amerikanische Kompanie,
Der
man dann auch sowas wie Sklavenhandel betrieben hat, oder?
Sklavenhandel betrieben hat, mit Hilfe von Schiffen, die man gekapert hat und dann umbenannt hat. Also insofern ist es auch ganz witzig, dass die Flotte, die brandenburgische Flotte, die ihren Stützpunkt in Emden hatte, dann mit gekaperten Schiffen ihre Sklaverei betrieb. Und das war am Anfang ein profitables Geschäft. Das machte man zusammen mit Dänemark über eine der karibischen Inseln, wickelte das ab. Das waren durchaus im Verhältnis zur Sklaverei im spanischsprachigen Bereich, zur Sklaverei im französischsprachigen Bereich, im englischsprachigen Bereich, relativ kleine Zahlen, aber de facto waren das Zahlen, die irgendwo zwischen 30.000 und 50.000 verschleppter Sklaven liegen, also durchaus erheblich. Das ist aber dann zu einem Zeitpunkt, als AMO in Deutschland war, tatsächlich beendet worden. Und erst wieder dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommt dann sozusagen wieder der Kolonialismus auch nach Deutschland oder von Deutschland aus, von Preußen aus, von Deutschland aus. Und die Geschichte wird sozusagen dann weitergeschrieben. AMO ist aber Teil dieses kolonialen Systems.
AMO ist dem Herzog von Braunschweig, Wolfenbüttel, als Geschenk gegeben worden, also hatte kein Recht an seinem eigenen Körper, an seiner eigenen Person. Er hat dann dort am Hof unter anderem laut den Akten als Lakai gedient und manchmal wird er auch als Hofmoor bezeichnet. Das ist damals ja noch ein Wort, was so gebräuchlich war. Heute muss man es in Anführungszeichen setzen, natürlich ganz deutlich. Also das heißt, ist er dort so eine Art kurioses Objekt erstmal gewesen?
Ja, das ist er sicherlich gewesen. Kurios in zweierlei Hinsicht. Zum einen als Ausnahme. Es gab durchaus vorher schon auch Schwarze am Hof von Wolfenbüttel, Braunschweig, Braunschweig-Wolfenbüttel und wie gesagt an vielen anderen deutschen Fürstenhöfen. Aber kurios auch in dem Sinne, dass er zu einem Kuriosum gemacht wurde. Man wollte herausfinden, ob dieser Junge, ob dieser aufgeweckte Junge tatsächlich mit den anderen weißen Jungen seines Alters mithalten könnte, ob er vielleicht sogar studieren könnte, ob er, wenn er studieren könnte, dann auch Titel erreichen könnte und so weiter. Das heißt, also man hat ihn eben halt insofern zu einem Kuriosum gemacht, einem Objekt, das nicht Subjekt wurde.
Das klingt ja jetzt tatsächlich erstmal fast nach einer Art Menschenversuch, aber AMO hat dann sich selbst zum Subjekt gemacht und hat sich aus dieser Rolle herausgekämpft. Er hat an den Universitäten erst in Helmstedt, wo es damals noch eine Universität gab, danach in Halle und Wittenberg studiert. Vor allem Halle ist damals ja ein bedeutendes Zentrum der frühen Aufklärung. Was hat er da vermutlich gelernt? Wie wird er da geprägt?
AMO war sicherlich von seiner Situation als Sklave, als abhängiger Hofmoor, wie man das damals auch nannte, geprägt. Er hat zugleich auch ganz ohne Zweifel mit Rassismen unterschiedlichster Couleur leben müssen. Das hat ihn ebenfalls geprägt und dennoch hat er die Chance ergriffen, in seiner Immatrikulation im damals preußischen Halle die Chance, in die Freiheit zu kommen. Also das heißt, das, was in der Philosophie auch immer als Freiheit beschrieben wird, ist für ihn wesentlich existenzieller. Wenn bei ihm dieser Begriff kommt, er kommt selten, aber er kommt, dann ist er aufgeladen mit einer existenziellen Erfahrung, die er dann in sein Tun übersetzt. Das Fantastische an dieser Figur ist, dass er wirklich die Möglichkeiten, die er als im Grunde Eigentum eines Fürsten besitzt, dass er diese geringen Möglichkeiten wirklich wunderbar ausnutzt. Es gibt ein Vorbild, es gibt den berühmten Hannibal, das war auch mit den verschwägerten Fürsten von Herzögen von Wolfenbüttel mit Russland auch ganz deutlich. Das ist der Großvater Puschkins im Übrigen. Das ist ein junger Mann, der Peter dem Großen, dem Zaren, geschenkt wurde. Also genau dieselbe Geschichte. Und dem man die Chance gab, im Militär aufzusteigen. Der hatte dann eine Ausbildung in Frankreich, in Paris. Und auf seinem Weg zurück ist er über Wolfenbüttel gekommen. Und diese Tatsache, dass man damit natürlich auch seinen eigenen Namen als Fürst verbessern konnte. Peter der Große, der Zar, war in ganz Europa Gesprächsthema, weil er diesem Hannibal Aufstiegschancen geboten hat. Das hat die Herzöge von Wolfenbüttel eben halt auch dann dazu bewogen, im Grunde mit relativ geringem materiellen Einsatz hier eine große Wirkung zu erzielen. Publicity.
Das heißt, man kann schon sagen, Amo hat sich als Philosoph an den beiden Universitäten, wo er gewesen ist, befreit vom Objekt zum Subjekt, richtig?
Ja, ganz genau. Das ist vielleicht das entscheidende Werk von Anton Wilhelm Amo, nämlich die Subjektwerdung. Die Verwandlung eines kolonialen Objekts, eines Gehandelten, eines Gegenstandes, der hübsch in der Livree aussieht, in ein Subjekt, das denkt, das eigene Entscheidungen trifft, das auch Entscheidungen gegen seine Herren trifft und das eben sich zunehmend befreit.
Er hat es zu so etwas wie einem Privatdozenten mit heutigen Begriffen gebracht. Ja. Also nicht zu einer Professur, wie manchmal zu lesen ist. Gegen Ende seines Lebens geht er dann wieder nach Ghana, also in das Land seiner Geburt, zurück. Was war denn da der Grund? Lief es für ihn in Deutschland dann doch nicht gut genug?
Man muss einfach sehen, dass Amo zu einem relativ frühen Zeitpunkt verstanden hat, dass er zwar alle Titel erwerben könnte, er hat auch nicht nur seine Dissertation, seine Magisterarbeit, seine Dissertation, sondern auch so etwas wie eine Habilitation, die wurde erst ein paar Jahrzehnte später in Preußen eingeführt, aber etwas Adäquates vorgelegt, aber dann doch nicht als Professor in eine Fakultät hineingewählt. Und Amo hat dazu mehrere Versuche unternommen und hat aber sehr schnell eingesehen, dass das nicht erfolgsversprechend ist. Seine Idee, sich dann wirklich definitiv zu befreien, bedeutet auch, sich von der akademischen Philosophie zu befreien. Also von der Philosophie, von der sich eigentlich die Freiheit versprochen hatte. Und das bedeutet, ja, nicht zurück nach Ghana, denn der kleine Junge dürfte so gut wie keine Erinnerungen an sein Herkunftsland gehabt haben, sondern sich auf ein Land einzulassen, indem er die Sprache nicht sprach, indem er die Leute nicht kannte, also sich auf ein Abenteuer einzulassen, das ihn aber gleichzeitig jenseits der Sklaverei transportiert. Er hat sich genau von denen, die ihn geraubt hatten, also von der holländischen Ostindischen Kompanie, wieder zurück nach Ghana bringen lassen und hat dann dort versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Von diesem Leben wissen wir durch einen Schiffsarzt, der einige Jahre später vorbeikam und so eine Art von Interview mit ihm gemacht hat und dann Jahre später wiederum aufgeschrieben hat, was ihm denn da Kurioses begegnet sei. Also da ist auch wirklich wieder dieses Kuriosum, dieses kuriose Objekt für den Galanda, so heißt der Schiffsarzt, ein Schweizer, der aber in Amo widerwillen jemanden erkennen muss, der sich von seinen Fesseln befreit hat. Das Interessante an diesem Weg ist vielleicht auch der Weg von einem akademischen Wissen, so wie Amo das gelernt hatte, zelebriert hatte, dann auch sehr, sehr klug eingesetzt hatte, hin zu einer Weisheit, also der Weg von Wissen zur Weisheit.
Er ist dort tatsächlich als Wahrsager wahrgenommen worden in dieser Gesellschaft damals.
Ja, genau. Also auch als Kryptograf, als jemand, der Geheimschriften praktiziert, wahrsagen kann und so weiter. Das dürfte mit Sicherheit innerhalb der ethnischen Gruppe, Herkunftsgruppe so verankert gewesen sein, vielleicht auch familiär verankert gewesen sein. In jedem Falle bringt Amo aber, das machen auch seine Interviews mit Galanda ganz deutlich, bringt Amo sein Wissen, das er in Europa erworben hat, ein in diese eigenartige Position, die er jetzt einnimmt in Ghana, also in der Bucht von Aksim, dort, wo er eigentlich herkommt.
Herr Ette, Philosophieren ohne festen Wohnsitz, das ist der Untertitel Ihres einen Buches über Amo, Leben und Denken, also zwischen den Kulturen, zwischen den Gesellschaften, zu denen er gehört hat, aber irgendwie auch wieder nicht gehört hat. Glauben Sie, Amo hat sich selbst so begriffen?
Ja, das denke ich schon. Er hat selbst auch dieses Philosophieren schon im Titel seiner habilitationsadäquaten Schrift verwendet. Also nicht die Philosophie steht im Grunde im Zentrum seines Denkens, sondern das Philosophieren, also die Bewegung der Philosophie.
Der Akt, der Prozess.
Akt, ja, der ja. Akt, der offene Akt, der den Menschen immer weiter bringt, akkurat und ernsthaft zu neuen Ergebnissen führt. Das ist eigentlich der Titel seiner philosophisch wichtigsten Schrift. Angefangen hat Amo im Grunde mit einer Selbstbestimmung seiner eigenen Situation, nämlich mit einer Magisterarbeit De Jure Maurorum in Europa über die Rechtssituation, die ihn selbst betraf, ihn selbst und die anderen Eigentumssklaven an deutschen Fürstenhöfen. Und da sieht er ganz deutlich, das ist keine Anklageschrift, sondern das ist eine juristische Erörterung der Situation, der ungeklärten Situation im Grunde seiner eigenen Bedingtheit, seines eigenen Lebens. Und in der Dissertation dann geht er einen anderen Weg. Da versucht er sich jenseits der juristischen Überlegungen dann mit einem ganz zentralen philosophischen Thema der Zeit zu beschäftigen, nämlich mit der Leib-Seele-Dialektik, also dem Verhältnis von Leib und Seele. Und Amo wäre nicht Amo, hätte es da nicht auch eine Dimension gegeben in der Abtrennung der Seele vom Körper, die dann bei ihm eben halt auch die Abtrennung vom schwarzen Körper ist. Das heißt, die Entfaltung seines Denkens, die Entfaltung seines Philosophierens ist unabhängig von dem Körper, in dem dieser Mensch denkt.
Das war jetzt schon mal ein Überblick über seine drei Hauptwerke, wenn man so will. Lassen Sie uns da vielleicht noch mal im Einzelnen drauf eingehen. Diese erste Schrift über die rechtliche Stellung schwarzer Menschen in Europa. Wir wissen ja nicht sehr viel über den Inhalt. Die Druckfassung ist verschollen. Alles, was man darüber weiß, stammt eigentlich aus Schilderungen Dritter. Was lässt sich denn daraus seriös ableiten?
Ja, es ist eigentlich schon ein sehr präziser Bericht über den Ablauf des damaligen Examens und die Thesen, die Amo vertreten hat. Natürlich kann man daraus jetzt nicht die gesamte Arbeit ableiten, aber man kann doch die Stoßrichtung dieser Arbeit da ganz deutlich sehen. Amo ist im Grunde das Opfer von Totschweigen, von Verhüllen, von Entwenden von Quellen und so weiter. Also das heißt, auch diese Arbeit ist mit Sicherheit entfernt worden und ganz bewusst entfernt worden.
Mit Sicherheit, wie lässt sich das belegen?
Weil es in diesem Leben von Anton Wilhelm Amo eine Vielzahl von derartigen Situationen gibt. Sowohl während seines Lebens als auch nach seinem Tode, also beziehungsweise nach seinem Weggang aus Deutschland. Er ist in der deutschen Philosophiegeschichte totgeschwiegen worden, obwohl er eigentlich im Zedler, im Universallexikon stand, mit einem relativ langen, ausführlichen Artikel, sowie auch Henri Grégoire, der große Sklavereigegner in Frankreich, einen mehrseitigen Artikel über Anton Wilhelm Amo publizierte, in Umlauf brachte. Das war schon, Amo war schon eine Figur, die in Europa sehr bekannt war. Es gibt einen neuspanischen, also mexikanischen Philosophen, der ihn erwähnt. Also das heißt, selbst jenseits des Atlantik hat man sich durchaus mit seinem Namen auseinandergesetzt. Man wusste nicht sehr viel über seine Philosophie, aber man wusste, dass es ihn gab.
Aber lässt sich daraus schließen, wenn Sie das in Verbindung bringen mit dieser Entwendung, wie Sie sagen, seiner Arbeit und dem Versuch eines Totschweigens, dass diese Abhandlung über die Rechtsstellung schwarzer Menschen in Europa doch durchaus so einen politischen Impetus hatte, wenn auch vielleicht nur indirekt?
Ich glaube, die Tatsache, dass es ein Afrikaner war, der diese Schrift geschrieben hat, ist allein schon ein Punkt, warum man die Schrift nicht sehen wollte, nicht mehr haben wollte. Also ich denke, die Tatsache, dass Kant ihn zu keinem Zeitpunkt erwähnt und sich sehr negativ über Afrikaner und deren geistige Fähigkeiten äußert, spricht auch für die Tatsache, dass man eben halt zu einem ganz bestimmten Schluss kommen wollte mit Blick auf die Afrikaner. Das bereitet im Grunde die Situation vor, die dann dem Rassismus im 19. Jahrhundert Tür und Tor öffnet. Natürlich ist es nicht zu beweisen, dass die Magisterarbeit entwendet wurde. Aber ich denke schon, dass die zusammen mit vielen anderen Dokumenten, von denen wir wissen, dass sie existiert haben müssen, die aber niemals mehr aufgefunden wurden, schon den Schluss sehr nahelegt, dass es sich hier um ein zufälliges Verschwinden, weil auch die damaligen Bibliothekare, die sich erstmals mit Amo Anfang des 20. Jahrhunderts beschäftigt haben, die konnten eigentlich alle möglichen Magisterarbeiten wieder identifizieren, aber gerade die von Anton Wilhelm Amo nicht. Was für Amo sicherlich auch eine ganz wichtige Dimension ist, ist sozusagen das Wegschweigen, das Verschweigen der Dinge, für die er steht. Damit meine ich, dass er in einer ganz grundsätzlichen Art und Weise auch wusste, in welcher marginalen Stellung er war. Und seine Philosophie ist eine Antwort darauf. Diese Antwort, die bildet eine ganz zentrale Überlegung, die der Äquipollenz. Das ist ein philosophischer Begriff, der eigentlich nichts anderes meint als die gleiche Gültigkeit. Also die gleiche Gültigkeit unterschiedlicher Denkrichtungen. Die gleiche Gültigkeit unterschiedlicher Argumente. Wir können vielleicht so sagen, verschiedene Sprachen sind zueinander äquipollent. Also ich kann einen Gegenstand in unterschiedlichen Sprachen gleich zutreffend ausdrücken. Und diese Idee der Äquipollenz, die kommt bei Amo eben mit der Zeit im Verlauf seiner philosophischen Tätigkeit ganz zentral auf. Er hat vor diesem Hintergrund dann auch durchaus den ein oder anderen Hinweis in seinen Arbeiten gegeben. Wir dürfen nicht vergessen, Christian Wolff, der Frühaufklärer, Sie haben ja vorhin die Frühaufklärung in Halle erwähnt, der Frühaufklärer hatte die Verwegenheit besessen, Konfuzius zu zitieren. Und in diesem Zitieren von Konfuzius sahen die Pietisten, sahen seine Gegner in Halle den Sündenfall. Christian Wolff wurde aus Preußen verbannt. Und erst Friedrich der Große holt ihn wieder zurück nach Preußen, einen international renommierten Philosophen. Amo wusste also, was da auf dem Spiele steht, dass er als Afrikaner da keine besseren Karten haben würde als Wolff, das war ihm klar. Also die Vorstellung, auf einer philosophisch fundierten Ebene äquipollente Strömungen, äquipollentes Denken als eine Welt zu denken, in der die unterschiedlichen Traditionen zusammenwachsen, das ist genau das, was für ihn diese Dimension des ohne festen Wohnsitz fundiert.
Also ein Denken der Gleichwertigkeit verschiedener Kulturen, könnte man sagen, verschiedener Sprachen in der Philosophie von Anton Wilhelm Amo. Darüber bin ich im Gespräch mit Ottmar Ette, Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Experte für Anton Wilhelm Amo, den ersten afrodeutschen Philosophen. Nach seinem Tod ist er lange in Vergessenheit geraten. Ausgegraben hat man ihn, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts in Halle, eher aus lokalhistorischem Interesse oder was war da die Motivation, Herr Ette?
Es gibt unterschiedliche Orte. Es gibt zum Beispiel auch in den USA eine oft in Deutschland übersehene Tradition, lange Tradition der Wiederneuentdeckung von Anton Wilhelm Amo. Aber in Kriegszeiten 1916, da kommt eben halt ein Bibliothekar in Halle auf die Idee, sich mal diese Figur näher anzuschauen. Also es ist keine Art der Wiedergewinnung eines Entkolonialisierungsdenkers in keiner Weise, sondern es ist zunächst mal auch hier die Curiositas. Das ist das Außergewöhnliche, das bei Amo in Amos Geschichte lockt, so wie bei Hannibal, bei dem schwarzen Hannibal eben in Russland auch dieses Interesse da ist.
Also schaut mal, was es im 18. Jahrhundert in Preußen alles schon gegeben hat.
Ja, ganz genau. Und das ist natürlich eine Dimension, die Amo auch in gewisser Weise gerecht wird, weil er hat selbst auch immer wieder mit diesen Dingen leben müssen, also sozusagen als Kuriosität abgestempelt zu werden. Und wenn man sich, und ich habe das in meinem Roman versucht, die Hintergründe für eine Entwicklung, gerade auch der Subjektwerdung, vor Augen führt, dann ist es ja nicht nur eine philosophische Subjektwerdung, sondern es ist ganz wesentlich eine aus der Lebenserfahrung herauskommende Bewegung, die Amo sein gesamtes Leben prägt. Es ist im Grunde ein Lebenswissen, das in ihm dort stark wird und sich dann philosophisch seine Bahn breitet. Er hat in einem erstaunlichen Maße, wie ich finde, in seinen philosophischen Themen eigene Fragestellungen aufgegriffen. Er hat das auf eine im Grunde kryptografische Art und Weise getan. Es ist deutlich in De Jure Maorum, es ist sehr verschlüsselt in seiner Dissertation und es ist vor allem in den Fußnoten seiner Habilitation, wo diese Dimension, diese persönliche Dimension zum Tragen kommt.
Ihren Roman haben Sie jetzt gerade schon erwähnt. Mein Name sei Amo, heißt der, wo ja die Subjektwerdung, die Selbstbestimmung im Grunde schon im Titel enthalten ist. Was war für Sie jetzt der Grund, eigentlich ein belletristisches Buch noch zu schreiben? Also was kann die schöne Literatur, was Sie mit einem wissenschaftlichen Buch nicht leisten können?
Die kann eine ganze Menge. Und sie kann vor allem doch, denke ich, eine höhere Lebendigkeit der Figur erzeugen. Literatur hat eben die Möglichkeit, uns jemanden in sehr unterschiedlichen, aus sehr unterschiedlichen Positionen vorzustellen. Nicht nur auf ein gesichertes Wissen zurückzugreifen, sondern auch anhand der Indizien eine Geschichte zu entfalten, wie sie auch hätte sein können. Ja, also die Definition von Literatur selbst, etwas zu schaffen, wie es auch hätte sein können und anders als die Geschichtswissenschaft. Im Roman gibt es eine Vielzahl von Dimensionen, die sozusagen den Roman mit dem historischen Roman verbinden. Aber es gibt auch im Roman die Verbindung zum Conte philosophique, also zur philosophischen Erzählung, zum philosophischen Märchen, könnte man fast sagen, im Stile eines Voltaire zum Beispiel. Diese Dimension, die legt Amo in seinem gesamten Lebensweg eigentlich nahe, diesen Lebensweg, der ihn dann von Europa nach Afrika führt. Das ist so ähnlich wie Candide, der aus Westfalen eben dann in die Welt geht und
die Figur
nach Amerika
bei,
wieder zurück.
Bei Voltaire.
Bei Voltaire, ja. Bei Voltaire. Das Spannende, was die Literatur leisten kann, ist, dass sie uns unter die Haut geht.
Ganz konkret haben Sie ja aber auch sich die Freiheit genommen, eine Episode, die ansonsten Spekulation bleiben muss, weil man so gut wie nichts darüber weiß oder an Belegen findet, dann doch nochmal fiktionale Wirklichkeit werden zu lassen. Und das ist eine biografische Station von Amo als Hofrat bei Friedrich II. In Berlin und Sanssouci. Ne?
Ja, ganz genau. Das geht zurück auf eine Anmerkung von Blumenbach, der sehr, sehr gut informiert war über und sich hat auch gut informieren lassen über Anton Wilhelm Amo.
Wichtiger Anthropologe und Zoologe, ne, Blumenbach.
Ja, der zentrale Anthropologe des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Und er hat darauf hingewiesen, dass Amo, und das ist eben nirgendwo sonst zu finden, Hofrat in Sanssouci war. Hofrat am preußischen Hofe. Also der Aufstieg, das ist schon an sich, macht es natürlich Spaß, so etwas zu schreiben, vom Hofmoor zum Hofrat. Dieser Aufstieg, der ist natürlich mit einer ganzen Vielzahl von Lebenseinsichten bei Amo verbunden. Und ich habe Amo dann eine recht wichtige Position am Hofe von Friedrich dem Großen gegeben. Und diese wichtige Position, die ist dann auch tatsächlich nicht durch irgendwelche Dokumente zu belegen. Aber man könnte vielleicht so sagen, es muss ja Gründe gegeben haben, warum man Amos Zeit am Hofe in Sanssouci verschwiegen hat. Insofern ist es auch dann legitim, wenn man die Lebensmöglichkeiten, über die er verfügte, die Denkmöglichkeiten, die Ausdrucksmöglichkeiten, eben dann halt fiktional entwickelt und daraus eine Lebensgeschichte macht, die dann wiederum fast notwendig in das Verlassen Deutschlands einmündet und auf die Suche nach Weisheit einmündet. Also die Suche, die er im akademischen Bereich nicht gefunden hat, das, was er im akademischen Bereich nicht gefunden hat, und dann auch im politischen Leben sozusagen, wenn ich das mal so nennen mag, auch nicht finden konnte, dann auf einer anderen Ebene, in einem anderen Kontext, sich selber zu erschließen.
Es gibt jetzt heute so etwas wie eine Amo-Renaissance, kann man fast sagen, seit einigen Jahren. Also zumindest, wenn man so äußerliche Ereignisse nehmen möchte. Es gibt einen Forschungspreis beispielsweise, der nach ihm benannt ist, ich glaube an der Universität Halle. Es gibt Straßen und Plätze, die nach Amo schon benannt worden sind oder noch benannt werden sollen. Siehe die berühmte Mohrenstraße in Berlin, zieht sich inzwischen ungefähr 4 Jahre hin, der gesamte Prozess. Was denken Sie über alles das?
Also ich denke, dass das eine positive Entwicklung ist. Dieser Entwicklung steht ein sehr langes Schweigen, ein sehr langes Totschweigen entgegen sozusagen. Also es ist wichtig, dass wir das, was nicht mehr ist und doch nicht aufhören kann zu sein, wiederentdecken.
Aber ist das nicht reine Symbolik?
Nein, ich glaube nicht, weil es ist der Lebensweg eines in Afrika geborenen, in Deutschland sozialisierten, auch wissenschaftlich sozialisierten Afrikaners, der zwischen den Welten lebt und dieses zwischen den Welten Leben schriftlich als Philosoph zum Ausdruck bringt. Und in diesem Ausdruck finden sich natürlich sehr viele Dinge, die wir heute in anderen historischen Umständen, in unter anderen Bedingungen wiederfinden können. Das heißt, wir sind heute auch in einer anderen Situation als beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts, wo wir nicht diese Fragen an das Leben von Anton Wilhelm Amo hätten stellen können. Wir sind in einer Situation, in der Amo eine Art von Herausforderung für gegenwärtige Identitätskonfiguration darstellt. Und es ist sehr spannend, sich die Figur von Amo auch vor dem Hintergrund gerade des Denkens in Afrika vorzustellen. Also das heißt, eine Dimension von einer Figur, die sich selbst zum Subjekt gemacht hat, die sich selbst ihres eigenen Lebens bemächtigt hat, als Denker in den Zusammenhang zu stellen, in dem dieses Denken sich entwickelt hat. Zwischen der einen Welt und der anderen Welt, zwischen Afrika und Deutschland.
Mit Ottmar Etter habe ich mich unterhalten über Anton Wilhelm Amo, den ersten afrodeutschen Philosophen. Gleich 2 Bücher hat mein Gesprächspartner über ihn geschrieben. Einmal das Sachbuch Anton Wilhelm Amo, Philosophieren ohne festen Wohnsitz, und jetzt aktuell den Roman Mein Name sei Amo. Beide Bücher sind erschienen im Kulturverlag Cadmos und genaue Angaben finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Herr Ette, ganz herzlichen Dank für den Besuch und fürs Gespräch.
Ihnen. Ja, hat Spaß gemacht. Danke.